Ihr Lieben, es geht heute um die Verklärung Jesu. Wie gesagt, das Wort Verklärung macht vielleicht nicht wirklich klar, worum es geht. Jesus geht mit dem innersten Kreis auf einen hohen Berg. Und Bibelleser wissen mehr, ein hoher Berg, das sind oft besondere Gottesbegegnungen. Mose damals auf dem Berg Sinai hat er die Gesetzestafeln von Gott bekommen. Elia, der große Prophet, hat eine Auseinandersetzung, einen Kampf mit lauter Baalspropheten auf dem Berg Horeb. Also da sind immer wieder solche Geschichten. Und man ahnt es schon, wenn Jesus auf diesen hohen Berg geht, passiert was Besonderes. Nee, der Karmel war es bei Elia, Entschuldigung. Und ich lese den Predigtext, wir haben ihn gerade schon gehört als Lesung, aber ich lese ihn einfach nochmal, damit ihr ihn auch genau vor Augen habt. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Sie gehen so also auf diesen Berg und plötzlich passiert was ganz Außergewöhnliches. Jesus fängt an zu leuchten. Sein Gesicht, sein Kleid, seine Kleidung, so richtig strahlend weiß. Wir haben es ja bei den Christusfesten bei uns immer noch in der Farbe unserer Liturgie taucht das auf. Da ist es dann weiß betucht hier. Nur wir haben auch nur ein normales weißes Tuch, so richtig strahlen, dass es euch blendet. Kann das jetzt auch nicht. Kriegt man vielleicht in ein paar Jahren, gibt es auch irgendwie so Textiltechnik, die dann leuchtet. Hier leuchtet Jesus von selber. Und dann kommen Mose und Elia. Natürlich ist Mose schon lange tot, bis diese Geschichte passiert. Und von Elia wird erzählt, dass er nicht gestorben ist, sondern dass er damals direkt in den Himmel gefahren ist. Das heißt aber jetzt, lange, lange danach, sind es beides längst Gestalten, die im Himmel sind. Und die werden jetzt plötzlich sichtbar und die reden mit Jesus. Also man ist wirklich ganz, ganz oben angekommen, im wahrsten Sinne des Wortes eine himmlische Szene. Und wenn jetzt hier irgendein Superstar hereinkäme und der würde sagen: Ah, Gisela, meine alte Freundin, wie geht's dir? Dann würden wir denken: Oh, wow, mit solchen Leuten geht die um. Das ist ihre Liga, oh, Respekt. So einen Effekt hat das, wenn man mit den ganz Hohen irgendwie auf Du und Du ist und von denen gekannt wird. Und so ist das hier. Im wahrsten Sinne des Wortes, die himmlischen Gestalten reden mit Jesus als mit ihrem Freund, ihrem Bruder, ihrem Buddy, irgendwas, da gehört er eigentlich hin. Das ist die Liga, in der er eigentlich spielt. So viel Himmlisches. Und das möchte Petrus festhalten. Ich meine, wann sieht man das schon mal in der Klarheit, in der Herrlichkeit? Wer friert uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Und Petrus will das festhalten und immerhin, wir sehen bei allem, was Petrus immer voranstürmt, er hat ein demütiges Herz. Er spricht hier nicht von sich selber. Er sagt: Super, ich baue 3 Hütten. Für Mose, für Jesus, für Elia. Er spricht nicht von 4 Hütten. Er spricht nicht davon: Okay, 4 Hütten, ihr 3 großen und dann die 4. ist für uns. Und holt nicht sein Handy raus und macht kein Selfie mit diesen Gestalten. Er ist so überwältigt, dass er einfach nur sagt: Oh, das will ich festhalten und das muss so bleiben und ich baue für euch die Hütten. Und ich vermute, einer der Aspekte, warum das so groß ist, warum das so wunderbar ist und warum er es festhalten möchte, ist: Es hat endlich die völlige Eindeutigkeit. Endlich kann man in allem sehen, wer Jesus wirklich ist. Denn davor, im Tal, sieht man das ja doch immer nur so punktuell. Also auch damals schon, Jesus sah aus wie jeder andere auch. Er hat gegessen, er hat getrunken. Die Andeutung der Windel im Lukas-Evangelium, eigentlich die Andeutung wird ja erwähnt, zeigt, auch andere Geschäfte musste er erledigen. Er ging mit ihnen lang wie jeder andere auch. Manchmal blitzt dann was auf, manchmal ein Heilungswunder, manchmal ein besonderes Wort, was Menschen traf, manchmal ein Streitgespräch, was er gewonnen hat, aber die meiste Zeit war er recht normal. Und natürlich war es auch bei den Jüngern so, dass sie sich manchmal fragten, stimmt das Ganze hier wirklich? Jesus war immer umstritten, solange er auf der Erde war und später, er war immer umstritten. Immer gab es Leute, die sagten, hör bloß nicht auf den, der ist ein Verführer. Der ist ein Hochstapler, lasst die Finger davon, der führt euch ins Verderben. Und die Jünger haben sich entschieden, nein, wir glauben ihm, wir folgen ihm nach. Aber ich bin mir ziemlich sicher, manches Mal haben sie die Gedanken, ob das jetzt wirklich so stimmt? Oder haben doch seine Kritiker recht? Und jetzt endlich auf diesem Berg ist es mal so richtig eindeutig. Also wenn er wirklich strahlt wie die Sonne und Mose und Elia sind da, dann braucht man wirklich nicht mehr zu zweifeln. Das ist endlich eindeutig. Endlich ist die Mehrdeutigkeit verschwunden. Endlich diese Klarheit. Und dann als Krönung nochmal Etagen höher kommt eine Stimme aus dem Himmel, Gottes Stimme. Dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, hört auf ihn. Klarer geht es dann wirklich nicht mehr. Wenn Gott selber sagt, hört auf ihn, dann ist endlich wirklich Klarheit. Und nebenbei, bei Mose wird am Ende angekündigt, einen Propheten wie dich werde ich meinem Volk geben, auf den soll ihr hören, sagt Gott damals zu Mose. Und jetzt wieder die Szene, wieder auf dem Berg. Und er sagt, auf ihn sollt ihr hören. Endlich Klarheit, endlich sind die Zweifel mal wirklich weg. Und nebenbei, eigentlich ist das für Jesus hier nicht der Sonderstatus, sondern der normale. Also von Ewigkeit her war er eigentlich da. Bei Mose und bei Elia und im Glanz und mit der Stimme des Vaters unmittelbar dabei. Das ist sein natürlicher Ort von Ewigkeit her. Der Dreck hier unten, in den er ab Heiligabend kam, das ist für ihn der Sonderstatus. Und jetzt, wo wir mal schauen in diese Verklärungsszene, das ist das Normale, wo er eigentlich hingehört. Und plötzlich Furcht. Endlich alles klar, endlich alles gut, endlich wissen sie wirklich, dass das stimmt. Und die Jünger fallen auf ihr Angesicht und fürchten sich sehr. Wenn wir Gott näher kommen, ist da auch Furcht. Es ist nie einfach nur bequem. Wir werden auch den Abstand spüren. Und gerade wenn die Klarheit entsteht, entsteht auch noch ein neues Problem. Denn die Zweifel, so sehr sie nagen mögen, manchmal fühlen sie sich auch wie ein Kissen an. Manchmal scheinen sie uns Schutz zu geben. Das ist natürlich ein trügerischer Schutz, das ist eine Täuschung. Aber solange ich zweifle, kann ich immer sagen, naja, wenn es vielleicht nicht ganz stimmt, muss ich mich auch nicht ganz drauf einlassen. Die Stimme des Zweifels, wir sagen, ach, mit der radikalen Nachfolge treib's mal nicht zu weit. Vielleicht stimmt's ja am Ende nicht. Vielleicht macht's ja gar nichts, wenn du bei Jesus so ein bisschen neutraler bleibst, so ein bisschen auf Distanz. Vielleicht passiert ja gar nichts geistlich, wenn du bei einer Berufung sagst, nö, ist mir zu unbequem oder ist mir zu gefährlich. Oder wenn du beim Geld sagst, nö, Jesus ist da nicht der Herr, ich höre auf meinen Finanzberater, wer auch immer das sein mag. Zweifel haben sozusagen, es fühlt sich als Vorteil an, sie geben uns einen gewissen Schutzraum, in dem wir sagen können, ach ja, kommt ja vielleicht alles nicht so drauf an, ich mache mal so mein Ding und wird so irgendwie, wenn Jesus am Ende gar nicht der Herr ist, dann besser, ich bin da nicht zu dolle eingestiegen. Aber in dem Moment, wo die Zweifel verschwinden, wo man sehen kann, heißt es auch, es ist alles wahr. Die ganze Geschichte stimmt. Die ganze Berufung stimmt zur radikalen Nachfolge, zur radikalen Nächstenliebe. Das ganze Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist über alles, das stimmt dann alles radikal, ohne Einschränkung. Und das heißt, dass diese Kammer in meinem Herz, ja, vielleicht ist ja doch nicht wahr und ich nehme hier noch so einen Raum daraus, die ist dann auch aufgelöst. Die können wir dann tatsächlich nicht mehr erhalten. Und dann entsteht auch die Angst. Jetzt wird noch mal was anders. Und Jesus rührt sie an, wie so oft, wenn Menschen sich fürchten. Er rührt sie an und sagt, steht auf, fürchtet euch nicht. Ich kenne euch, ich weiß sowieso, was ihr denkt, keine Angst. Er rührt sie an, er rührt sie zärtlich an und sagt, komm, komm, wir gehen weiter, habt keine Angst, es wird gut. Und dann geht es wieder runter von dem Berg. Ich glaube, in unserem Glaubensleben, schlecht formuliert, also ich weiß es, bei mir weiß ich es und bei vielen anderen weiß ich es auch, gibt es manchmal so Momente, die sind nicht ganz so klar wie jetzt auf diesem Berg, aber gehen so ein bisschen in diese Richtung. Manchmal hat man ganz besondere Erlebnisse mit Jesus. Manchmal erzählen Menschen von einer Jugendfreizeit, wo es dann plötzlich mit 14, 15, 16, plötzlich war es klar. Plötzlich haben sie gespürt, Mann, das ist wirklich wahr, und sie haben sich hingegeben. Manche auch später, es geht nicht nur bei Jugendfreizeiten. Manchmal erleben Menschen ein Heilungswunder. Oder auf irgendeiner Konferenz, auf irgendeiner besonderen Reise, in irgendeinem besonderen Moment, was weiß ich, nach der Geburt eines Kindes, merken sie, wow, das ist die Herrlichkeit, das ist es, wunderbar. Es ist keine Fantasie, es ist kein frommer Wunsch und auch wir uns beigebracht haben, skeptisch bis zum Abwinken zu sein. Manchmal ist die Skepsis wie, fast als würde sich der Bauch umdrehen und sie ist weg und wir wissen, Mann, das stimmt, es ist genau so. Es gibt solche Momente und die sind wunderbar. Aber nicht unser ganzes Leben ist so ein Moment. Und hier geht es auch weiter, die Geschichte. Sie müssen wieder runter von diesem Berg. Und nachdem die himmlische Stimme gesprochen hat und sie schauen auf, heißt es hier so schön, sie sahen nur noch Jesus. Kein Elia, kein Mose, keine Lichtwolke, kein Strahlen, nur noch Jesus. Plötzlich ist er wieder der, den sie kennen, ohne all diese Effekte. Auf Griechisch heißt das sogar so schön am Ende dieses Textes, Jesus Monon. Also die Älteren kennen das noch, da gab es noch Mono-Kassettenrekorder und sowas oder eine Mono-Taste, da konnte man bei der Stereoanlage noch Mono einschalten. Mono hieß nur ein Kanal. Nicht mit Stereo, wo man dann so einen Raumklang hat, schon gar nicht Dolby Surround, irgendwas. Mono war nur ein Kanal, das ist die schmale Version. Und das ist das, womit sie dann leben müssen, als sie vom Berg wieder runtersteigen. Der Mono-Jesus, der Jesus ohne Effekte. Und auch das kennen wir in unserem Glaubensleben. Diese strahlenden, ganz besonderen, fast schon überirdischen Momente und dann das Normale. Der Mono-Jesus. Und ich glaube, es steckt eine Falle darin. Manche denken, ein reifer Christ, ein gereifter Glaube besteht darin, dass man mindestens die Hälfte der Zeit auf diesem Berg ist. Dass man mindestens die Hälfte der Zeit diese Strahlen sieht und schwärmt und alles ist toll und so. Und ich habe schon mit Menschen gesprochen, die sagen, ach doch, dieser oder jener, dann nennen sie irgendwelche Prediger oder Predigerinnen, die sie von YouTube kennen und sagen, die strahlen immer so. Und da muss ich auch hin, sonst ist das bei meinem Glaubensleben nicht. Und dann denken sie sich, ich muss irgendwas mehr beten, mehr Gehorsam, mehr Lobpreis und ab bestimmt, dann strahle ich endlich auch immer so wie Bruder sowieso oder Schwester sowieso. Ich verrate euch was, es ist ziemlich einfach, auf einem YouTube-Kanal zu strahlen. Das ist nämlich immer nur ein bestimmter Zeitausschnitt, auf den man sich vorbereiten kann. Ha, super, ist das heute nicht ein wunderbarer Morgen, fühlen wir uns alle gut. Ich habe heute Morgen beim... Das ist ziemlich einfach. Es ist schwer, wenn man Schmerzen hat. Es ist schwer, wenn man Sorgen hat. Es ist schwer, wenn man nicht einschlafen kann. Glaubt diesen YouTube-Typen nicht, die euch erzählen, dass sie immer strahlen. Der reife Christ zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er den ganzen Tag auf diesem Berg ist. Und es ist eine Falle, wenn wir denken, das müsste so sein. Und klar, man hat die Sehnsucht, wenn man sowas mal erlebt hat, will man es wieder haben. Und manchmal schenkt es uns Gott auch. Aber das ist nicht der Standardbetrieb, dass man in einem bestimmten Zeittakt immer wieder auf diesen Berg kommt. Und dass die Jünger runtergehen müssen, ist nicht ihre Schuld. Es war nicht ihre Glaubensschwäche, dass Jesus gesagt hat, komm, wir gehen wieder runter. Es ist das Normale in dieser Welt. Und hier für die Jünger, es kommt sogar noch schlimmer oder noch besser. Sie gehen wieder runter vom Berg auf die normale Mittelebene und Jesus sieht aus wie ein normaler Mensch. Aber es ist nicht so viel später. Da kommt der nächste Hügel, der Hügel Golgatha. Und da sieht Jesus nicht mehr aus wie ein normaler Mensch, sondern er sieht sogar ganz furchtbar aus. Er wird gefoltert. Und dann steht er nicht mehr zwischen Mose und Elia, den himmlischen Gestalten, sondern plötzlich am Kreuz hängt er zwischen zwei Verbrechern. Plötzlich ist der Abschaum sozusagen, ist seine Gesellschaft, zwischen denen er auftaucht. Und es ist nicht mehr Gottes Stimme, die sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, sondern ein römischer Hauptmann sagt, nachdem Jesus gestorben ist, dieser war Gottes Sohn. Ein römischer Hauptmann, ein Heide, ein brutaler Typ, der an seiner Hinrichtung beteiligt war, der gemordet hat. Es gibt sozusagen mindestens drei Ebenen. Es gibt die himmlische, wunderbare auf dem Berg der Verklärung. Es gibt die normale Alltagsebene. Und hier wird es auch noch schlimmer. Es gibt die Ebene des Lebens mit dem Kreuz, wo alles noch härter wird und noch schlimmer und sich noch nicht mal normal anfühlt, sondern furchtbar anfühlt. Und ja, im Leben eines Nachfolgers Jesu gibt es auch alle drei Ebenen. Diese wunderbaren himmlischen Momente auf dem Berg, die normalen mittendrin und die Ebene, wo auch wir unser Kreuz tragen müssen. Es gibt die wunderbaren Heilungen, aber auch die Krankheiten, die nicht weggehen und wo sich dann noch furchtbarer anfühlt. Es gibt manchmal geschichtliche Entwicklungen, die wunderbar sind und wo sich Dinge klären und Versöhnungen stattfinden und Friede kommt. Aber es gibt auch die, wo das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, dass dieser Text uns den Hinweis gibt, wie wir auch im Normalen leben können als Christen und auch der Hinweis, was eigentlich einen reifen Christen tatsächlich ausmacht. Es sind nämlich genau diese Dinge, die himmlische Stimme, die sagt, hört auf ihn. Und das Ende des Textes, wo es heißt, Jesus allein. Damals hatten sie nach dem Berg wieder nur Jesus allein. Jesus als normalen Menschen, jedenfalls sehr normal aussieht, auf den sie hören sollten. Wir haben in all der Uneindeutigkeit, in all dem, wo man sich fragen kann, ist er es wirklich? Und wir haben das hier, in der Schrift, in dem, was von seinen Zeugen unter Anleitung des Heiligen Geistes aufgeschrieben wurde. Da haben wir sein Wort. Auch mit der Uneindeutigkeit, dass man nicht nachweisen kann, dass es Gottes Wort ist. Man kann es nur ausprobieren. Das kann man von keiner unabhängigen Voraussetzung her irgendwie nachweisen. Aber das ist, hört auf ihn und das ist Jesus allein, der Mono-Jesus. Und dann werden wir im Leben alle drei Ebenen mitbekommen. Die himmlische, die irdische und auch die richtig harte. Der werden wir nicht entgehen. Der reife Christ stellt aber nicht die Frage, wie komme ich wieder auf den Berg? Den Wunsch mag man haben, ist auch okay, den zu haben, aber das ist nicht das Versprechen Jesu, dass wir auf dieser Welt ständig auf diesem Berg sind. Der reife Christ stellt die Frage, wie kann ich diesen Jesus, und sei es der Mono-Jesus, sei es Jesus allein, wie kann ich dem besser nachfolgen? Das ist die Frage des reifen Christus, des reifen Christen. Es gibt ein Gebet, die Richard von Chichester im 13. Jahrhundert zugeschrieben wird. Und das ist ein ganz einfaches Gebet. O barmherziger Erlöser, Freund und Bruder, lass mich dich immer klarer erkennen. Lass mich dich inniger lieben. Und lass mich dir immer treuer nachfolgen. Das ist das Gebet des reifen Christen. Und wo immer das hingeht, will ich auf diesem Weg bleiben. Wenn es auf diesen Verklärungsberg geht, bin ich dankbar und freue mich. Und natürlich kann man das sich so wünschen. Wenn es die normale Zeit ist, ist auch okay. Und was heißt normal? Ich meine, aufstehen unter Gottes Gnade, essen, trinken, vielleicht liebe Menschen treffen, die Sonne auf der Haut spüren, den Wind spüren, das ist jetzt so schlecht auch nicht, das ganz Normale. Da ist auch schon eine Menge Liebe drin von Gott, eine Menge Gaben, eine Menge Segen. Aber auch die ganz schweren Zeiten, die, wo wir unser Kreuz tragen, auch die gehören dazu. Aber der reife Christ fragt nicht, Jesus, wie komme ich auf den Berg der Verklärung? Der reife Christ sagt nicht, oh, wenn ich jetzt mehr bete, dann bin ich übermorgen wieder auf dem Berg der Verklärung. Wenn ich auf die richtige Konferenz fahre, dann strahle ich so wie diese tolle Frau in dem Videokanal. Der reife Christ sagt, barmherziger Erlöser, Freund und Bruder, lass mich dich immer klarer erkennen, lass mich dich immer inniger lieben, lass mich dir immer treuer nachfolgen. Und dann wird es so sein, dass diese drei Ebenen nicht sozusagen phasenmäßig nacheinander kommen, sondern manchmal fallen die ineinander. Und diese Momente überirdischen Lichtes können auch in dem ganz, ganz Dunklen auftauchen. Genauso ist es bei Jesus selbst. Wir erkennen ihn eigentlich richtig erst, wenn wir die Berge zusammenmischen. Diesen Berg der Verklärung mit dem Hügel Golgatha, denn auch da ist er Gott. Auch da erkennen wir ihn im Gegenteil von dem, was man von Gott erwartet. Und genauso kann es uns auch ergehen. Genauso kann es uns auch ergehen, dass dieses himmlische Licht aufscheint, vielleicht mitten in Kiew. Dass dieses himmlische Licht auch aufscheint im Krankenbett. Dass dieses himmlische Licht aufscheint, wo wir eigentlich gerade denken, wir sind völlig am Ende. Es sind nicht drei Phasen nacheinander. Es ist ein Leben mit einem Jesus, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, der in diese himmlische Welt gehört und in unserer irdischen lebt, der auf dem Berg der Verklärung zwischen Mose und Elia genauso da ist wie auf dem Hügel Golgatha zwischen den Verbrechern. Und er selber ist unser Referenzpunkt, nicht ein bestimmter Zustand. Er selber ist unser höchstes Streben, nicht die Herrlichkeit an sich. Also lasst uns schließen mit diesem Gebet des Richard von Chichester. Barmherziger Erlöser, Freund und Bruder, lass mich dich immer klarer erkennen. Lass mich dich immer inniger lieben. Lass mich dir immer treuer nachfolgen. Amen.